Plötzlich ist er älter und er verliert sein Königtum, er verliert Familie, er steht vor dem politischen Ende und man hat ihn eigentlich auch sozial vernichtet. Es gibt ja dann auch eigene Begebenheiten, wo er damit beschimpft und mit Steinen beworfen wird. Und dann ist er so vor diesem absoluten Aus. Vielleicht kennen das einige auch. Es ist plötzlich ein Moment, da ändert sich alles, man steht so vor dem Aus. Es kann manchmal seelisch sein, plötzlich ist man tief verletzt. Kann sein, dass einigen was einfällt aus der Biografie, ne, aus der Vergangenheit und plötzlich steht man da so. Oder vielleicht hat es auch wirklich jemand schon vor diesem absoluten Aus erlebt. Ne, plötzlich Arbeitslosigkeit, plötzlich steht man ganz alleine da. Und dann herrscht die Angst und die Sorgen sind da und jeder Tag und jede Minute wirkt wie ein Kampf und eine Qual. Wie soll das gehen, wie soll das funktionieren? Zumal David in der Situation auch um sein Leben fürchtet. Er verliert ja alles, was er aufgebaut hat. Und wir dürfen das auch gar nicht unterschätzen. Die Seele leidet auch. Es gibt körperliche Schmerzen. Aber manchmal leidet die Seele und man sieht es gar nicht. Man sieht es gar nicht den Menschen an, sondern man sieht nur vielleicht auch eine Fassade und eine Maske. Aber innerlich schreit man immer wieder. In dieser Situation betet David, der Herr ist mein Hirte. Ich finde es immer ganz spannend, dass er sich ihm anbefehlt. Er hätte ja auch sagen können, ich bin der Hirte, ich bin der König, ich bin der Chef, ich löse das. Wir stellen eine Armee auf und legen los. Nein, er wendet sich ganz an Gott. Und da müssen wir uns mal so ein paar Dinge vor Augen halten. Es ist das Bild des Hirten, was Gott ist, und das Bild der Herde, was in dem Fall wir wären als Schafe. Und ich möchte mal so diese Akteure anschauen, bevor wir dann in den Psalm reingehen. Zum Beispiel erstmal, der Hirte ist klar, es geht um König, es geht um Gott selber. Und hier haben wir schön dick gedruckt, im Hebräischen steht da Jahwe. Das heißt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin schon immer gewesen und ich werde immer schon da sein. Hier kommen wir ja zum Teil, das müssen wir glauben. Also ich habe immer irgendwo Anfang und Ende, ne? Die Wurst hat sogar zwei. Aber dass Gott unendlich ist, der war schon immer und wird immer sein, das übersteigt meinen Verstand, das kann ich nicht verstehen. Und hier komme ich zum Glauben. Ich glaube das und ich vertraue, wenn Gott sagt, er war schon immer, dann ist das so. Ich bin, der ich bin, so wie sich Jesus ja dann auch mit den 7 Ich-Bin-Worten, also auch mit dieser Gottheit vorstellt, im Johannesevangelium. Und er sagt auch, ich werde immer sein und bin immer. Und das erfährst du aber nur, wenn du mit mir gehst, dass ich der ewige und gute Gott bin. Und auch hier, und deshalb können wir von David lernen, ne, wer nicht auf das Ewige schaut, wird sich im Zeitlichen verlieren. Wer nicht auf den ewigen Gott schaut, wer ist, was er kann, der verliert sich im zeitlichen Weltgeschehen, politischen Umfeld und versumpft auch in den eigenen Sorgen und Ängsten. Also es geht um diesen einen Gott, der schon immer war und immer ist. Und dann haben wir das Bild, er ist mein Hirte. Jetzt müssen wir ganz kurz reingucken, was war denn ein Hirte? Ein Hirte zur Zeit David war diese Herde anvertraut auf Gedeih und Verderben, obwohl alle äußeren Umstände dagegen sprachen. Bären, Wölfe, Räuber, alles hat es immer auf die armen Schafe abgesehen. Und der Hirte war verantwortlich. Der war auch verantwortlich für jedes Schaf. Der musste dann finanziell leisten, wenn das nicht funktioniert hat, dass ein Schaf gerettet wurde. Und er musste für die Schafe im Prinzip, wurde verlangt, sein Leben zu lassen. Das ist das, was Jesus in Johannes 10 sagt. Ne? Ich bin der gute Hirte und lass mein Leben für die Schafe. Das hat er auch getan am Kreuz von Golgatha. Aber zur Zeit von David, der war ja selber Berufsgruppe Hirte, genossen die Hirten noch einen guten Ruf. Zur Zeit von Jesus war das schon umstritten, da galten sie fast wie Räuber. Aber ein Hirte genoss den Ruf des Mut, der Fürsorglichkeit, der Wachsamkeit und der Selbstaufopferung. All das, was wir mit Jesus haben. Darum brauchen wir auch diesen einen wahren guten Hirten, weil wir jemanden haben, der uns liebt, der für uns auch alles gegeben hat. Der, wo Jesus auch dieses Gleichnis mit dem verlorenen Schaf macht, alle Mühen auf sich nimmt, um dieses eine Schaf zu finden. Und wie groß war die Freude, als er es gefunden hat. Und vielleicht bist du auch gerade irgendwo unterwegs als Schaf. Und Gott ist der, der Ausschau hält, Gott ist der, der nachgeht in seiner Liebe. Das ist das Bild des Hirten. Und jetzt kommen wir zum anderen Bild des Schafes. Da habe ich mich eher wieder entdeckt, das Schaf. Ne? Also ein Schaf war schon damals, im Prinzip auch heute, ein Symbol für Hilflosigkeit. So scharf kann ja so nichts, weder Karate noch Schießen noch einen Job. Die stehen rum, mähen den Rasen, aber auch nur so und sind auch jetzt als Bild leicht in Panik zu versetzen. Vielleicht habt ihr schon mal bemerkt, bei einer Schafherde, wenn man da auftaucht, die sind immer schon auf Hab 8 und ganz leicht in Panik zu versetzen. Interessantes Bild manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie sieht's aus, was versetzt dich denn in Panik, wenn du Nachrichten guckst, wenn du schlechte Nachrichten bekommst? Vielleicht sind wir auch ganz schlecht in Panik oder ganz schnell in Panik zu versetzen. Kommt ja von dem Ziegengott Pan, der hat immer alle gerne erschreckt, daher kommt die Panik. Aber vielleicht geht es dir ja auch so, oft unruhig und unsicher, oft bei manchen Gesprächen schon panisch davor und dann immer diese Angst, was wird das? So sind Schafe. Schafe legen sich zum Beispiel auch nur zur Ruhe, wenn sie satt sind und keine Furcht haben. Das kenne ich auch. Also wenn ich satt bin, bin ich sofort weg, also solange die Tür zu ist. Aber diese Schafe, die ruhig sein müssen und dann auch keine Furcht haben und satt sind, ist eigentlich auch für uns mal die Frage, was brauchen wir eigentlich, um zur Ruhe zu kommen? Satt ist vielleicht nicht das Problem, aber vielleicht auch geistlich satt zu sein und zur Ruhe zu kommen. Und daher ist es immer auch gut, eine gute Dosierung, sich täglich Gottes Wort auszusetzen, dass wir geistlich satt werden in dem Sinn, dass ich gerüstet bin. Dass ich weiß, eben solche Dinge, habt keine Furcht, seid getrost, ich bin's wieder, Willi das auch eingangs gesagt hat. Und die Frage vielleicht auch nochmal, was brauchst du, um zur Ruhe zu kommen? Was muss sein? Was muss stattfinden? Schafe brauchen Hilfe, um frisches Wasser zu finden. Oh ja, die brauchen jemanden, der sie zu guten Quellen führt. Sonst saufen die auch Brackwasser. Die kennen da nichts, die sterben auch dran und kriegen Durchfall, ist alles all inklusiv. Aber das ist das, wo man auch immer wieder weiß, wir werden noch drauf eingehen, aber wo kriegen wir unsere Quelle her? Wem setzt du dich aus im Fernsehen und im Internet? Heute kann ja jeder alles machen in all diesen Medien. Und wir haben sofort auf dem Handy, kriegt keiner mit, was schaust du dir an? Schafe können übrigens nicht alleine aufstehen, wenn sie auf den Rücken fallen. Das ist jetzt nichts Besonderes, das kann ich nämlich auch nicht. Aber prinzipiell ist das so, wenn die auf dem Rücken liegen, brauchen sie jemanden, der sie wieder aufrichtet. Also falls du als Hobby hast, Schafe umwerfen, mach das nicht. Das ist nicht schön, weder für Schaf noch für dich. Aber die Sache ist, sie müssen von jemandem wieder aufgerichtet werden, wenn sie umfallen. Ein schönes Bild, wie unser Herr ist. Und dann, Schafe sind leichte Beute für Räuber. Ja, sie brauchen einen Hirten, es gibt auch Hirtenhunde natürlich, immer wieder gut abgerichtet, die von Anfang an schon als Welpen Teil der Herde sind, dass sie sich auch als Teil dieser Familie verstehen. Aber sie sind oft leichte Beute für Räuber. Leicht zu haben, leicht zu verunsichern, man kann sie einfach mitnehmen. Man muss ein bisschen tragen. Und zum Tragen, und das fand ich das auch noch ein schönes Bild bei diesen Schafen, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, aber auch manche Schafe, die verletzt sind, auch manche Lämmer, die nicht mitkommen, die werden getragen vom Hirten. Er trägt sie manchmal in diesem Bausch, der hat vorne so eine Tragevorrichtung. Es gibt dieses Bild übrigens auch schon im Alten Testament, in Jesaja, wo er sagt, ich trage meine Lämmer, ich trage sie ganz nah bei mir. Ja, manche Schafe müssen getragen werden. Ich finde es ein tolles Bild für Gemeinde. Manchmal auch ganz allein mit Jesus und dem Herrn. Und manche verletzte Schafe müssen auch getragen werden. Und der Schäfer trägt sie, weil er kann sie nicht zurücklassen. Er haftet ja für sie, er ist für sie verantwortlich. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du gerade getragen werden musst. Und ich gehe mal einen Schritt weiter, ertragen werden musst. Weil es einfach gerade nicht geistlich so läuft, weil das Leben anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Und da dürfen wir uns gegenseitig tragen und ertragen und manchmal vielleicht auch mit Gott allein. Aber das Ziel ist natürlich, immer wieder zurückzukehren zur Herde. Dafür trägt der Schäfer auch, damit das Lamm später ein Teil der Herde wird. Und da zu tragen, ertragen. Ein schönes Bild für Gemeinde, wenn zum Beispiel in Galater 6,2 steht, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Finde ich spannend, dass es hier vom Gesetz des Christus, weil das Gesetz und das Gebot des Herrn ist die Liebe untereinander. Und wie machen wir das? Indem wir Lasten tragen. Und dieses griechische Wort für Lasten meint übermäßige Lasten, die du alleine nicht tragen kannst. Und jetzt kommt das Schöne, auch gar nicht brauchst, weil wir miteinander tragen dürfen, ertragen. Das ist dieses Bild, was wir hier haben mit Hirten und Schafen. Und ich finde es eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Und eins ist noch, was ich ganz wichtig fand, und das ist übrigens noch heute so, Schafe kennen die Stimme ihres Herrn. Ich habe mal eine Geschichte in der Predigt gehört, also die hat sich so zugetragen, da war ein Hirte unterwegs, ich habe es am Mittwoch auch schon erzählt, und dann war ein anderer da und hat gesagt, pass auf, ich kann mit meiner Herde nicht raus, nimm du doch meine Schafe mit. Also die nehmen die ganzen Herde mit, ein Hirte, zwei verschiedene Herden. Sie stehen da, plötzlich kommt ein LKW vorbei, da war die Autobahn, da war der See, der LKW hupt und die Schafe rennen alle in Panik, leicht zum Panik zu versetzen, haben wir heute gelernt, los auf den See. Der Hirte ruft und seine Schafe bleiben stehen. Die anderen Schafe sind alle im See ertrunken. Sie sind so in Panik versetzt, dass sie nicht oben und unten kannten, sind in den See und sind ertrunken, weil es nicht die Stimme ihres Herrn war. Und jetzt ist ja, wenn Jesus sagt, Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Stimme unseres Herrn. Kennst du Jesus? Hast du das schon mal vielleicht auch in seinem Wort gelesen, wie sehr er dich liebt, was er auf sich genommen hat, damit wir eine Beziehung führen können, dass du eben nicht verloren gehst, damit du nicht das verlorene Schaf bist, noch der verlorene Sohn, sondern dass du einen guten Hirten hast, der hier jetzt schon auf dich aufpasst, aber natürlich auch mit dir die Ewigkeit verbringt. Ist das geklärt? Und wenn du diese Stimme des Herrn hörst, und da geht es gar nicht darum, dass sich der Himmel öffnet oder ein Chor von Engeln singt, sondern dass du einfach weißt, da ist mehr, als ich verstehen kann und ich will ihm vertrauen und ich will Ja sagen zu dieser dargebotenen Hand der Liebe, die mir Jesus entgegenbringt, dann will ich mit ihr leben, Jesus. Und die Stimme ist da. Und sie folgen mir, dem einzig wahren Hirten, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Darum geht es letztendlich, um ewiges Leben. Du gehst nicht verloren, sondern du hast ewiges Leben. Und dann finde ich so schön, niemand geht verloren in Ewigkeit, wenn er in der Hand Gottes ist, weil sie niemand aus seiner Hand reißen kann. Dieser Hirte passt auf dich auf. Egal, wo du gerade rumstreunerst, egal, wo du gerade hin bist. Dieser Hirte ist da, er sieht dich, er liebt dich und er wird dich auch in Ewigkeit halten und bewahren. Und dann kommt diese Entscheidung von David. Nochmal der Tiefpunkt, Abschalom, Familienkrise, GZSZ. Und dann sagt er, der Herr ist mein Hirte. Es kommt zu einer Entscheidung in diesem Moment, am Tiefpunkt, wo er sagt, Gott ist mein Hirte. Gott ist der, wo ich weiß, ihm kann ich mir anvertrauen. Und das ist erstmal eine Entscheidung. Ich weiß, wir treffen einmal eine Entscheidung für Jesus. Wenn wir diese Stimme hören und er sagt, ich liebe dich und sagt, ich will mit dir leben. Ich verstehe nicht alles, verstehe heute auch nicht alles. Aber ich will mit dir leben und ich weiß, du bist ein guter, barmherziger Gott, der mich hier durchs Leben durchführt, der mein Hirte ist und der mich in die Ewigkeit führt. Aber diese Entscheidung zu sagen, ich will heute, hier und jetzt dir folgen. Und der Hirte im Orient geht voran. Der geht nicht hinterher, sondern der geht voran und die Schafe laufen ihm hinterher. Und Jesus ist ja auch jeden Weg schon vorangegangen. Den Weg des Leides, des Todes, den Weg der Problematik, der Ängste. Jesus kennt das. Und wir gehen ihm hinterher. Und diese Entscheidung ist, der Herr ist mein Hirte. Nicht meine Beziehungen, mein Intellekt, mein Geld, meine Familie, mein Auto, all diese Dinge, wo wir rauf manchmal auch ein bisschen bauen und sagen, ach, ist doch schön, wenn der Nachbar sieht, ich habe ein neues Fahrzeug und ich putze es jeden Samstag für ihn auf Hochglanz, dass er sich drin spiegeln kann in meinem neuen Mercedes Deluxe 120 Porsche DX Lamborghini. Ist ein Sondermodell. Und dann sagte er, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und jetzt kommt das Schöne. Das, was ich brauche, kommt von Gott. Und ihr meint nicht, David, dass ich nie Hunger haben werde. Das kannte er in seinen ganzen Krisen. Er sagt, das, was ich brauche, bekomme ich von Gott. Und jetzt ist das Schöne, wir haben ja, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, 13. Und da werden wir versiegelt und das heißt, wir bekommen alles, was wir brauchen für dieses Leben, nämlich den ganzen geistlichen Segen, Geduld, Barmherzigkeit und Liebe. Ich finde es eigentlich so schön, dass dieses Paket in Galater 5, 22 und 23, dieses Sorglos-Paket von Jesus eigentlich genau das ist, was man braucht in einer lieblosen Welt, die voller Hass ist. Und ich finde es so spannend, wie sich Menschen vermeintlich für das Gute einsetzen, für was Gutes kämpfen, aber dann, wenn sie mal eine andere Meinung bekommen, voller Hass sind und sogar Morddrohungen aussprechen können. Wow! Also ein Christ, der Morddrohungen ausspricht, würde ich mal sagen, da müssen wir noch mal reden, das hat Jesus so nicht praktiziert. Aber es gibt so viele Menschen, die so viel meinen, sie tun Gutes, und dann sind sie voller Hass, wenn jemand anders nicht ihre Meinung teilt und vielleicht sogar über Jesus oder den Glauben spricht. Aber wir haben das. Es geht um Barmherzigkeit, es geht um Gnade, es geht darum, dass wir Geduld, Frieden haben, es geht um die Liebe, die ausgegossen ist in unseren Herzen im Übermaß. Und das haben wir bekommen. Wir haben alles, um in dieser Welt zu überleben und wissen, dass da ein guter Hirte ist, der bei uns ist. Mir wird nichts mangeln. Das heißt, ich kriege das immer wieder, was ich brauche. Und das ist aber auch ein Ringen und ein Kampf. Müssen wir auch ehrlich sein. Ich muss drum beten, ich muss drum ringen. Vielleicht ist es gerade bei dir bei der Arbeit oder vielleicht sogar in der Familie recht lieblos. Dann bet drum und sag, Jesus, schenk mir diese Liebe immer wieder neu oder dass ich das sehe, dass ich sie ja habe, und schenk mir der Kraft, Liebe und Besonnenheit für diese Situation, das auszuhalten. Aber ich habe keinen Mangel, weil Gott gibt. Und Gott hat sich noch nie verweigert, wenn es um Liebe, Versöhnung oder Vergebung geht. Und dann sagt er es auch, ne, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillem Wasser. Lagert, haben wir schon festgestellt, machen die Schafe ja nur, wenn sie satt und zufrieden sind. Das heißt, ich kann zufrieden sein bei meinem Gott. Ich kann dankbar sein, was ich mit Jesus Christus habe. Unendliche Liebe. Ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringe. Ich habe Vergebung der Sünden. Und es ist das Schöne, er ist da tagtäglich. Und das ist das, wo ich mich lagern kann. Das ist ja das, was Paulus meint im Philipperbrief. Ich kann in allem sein, weil ich in Christus bin. Mir kann es gut gehen, mir kann es schlecht gehen. Ich kann arm, ich kann reich sein, ich kann im Gefängnis sein, ich kann frei sein. Ich kann in allem sein, weil ich in Christus bin. Weil mehr Zufriedenheit wird es nicht geben, außer dass ich in Christus bin. Und Zufriedenheit ist übrigens nicht nur ein Zustand des Gefühls, ich würde mal fast sagen, gar nicht, sondern ein Zustand des geistlichen Wissens. Ich weiß, dass mein Herr mich in der Hand hält. Und ich weiß, dass er gut ist. Satt und zufrieden. Mal so gefragt, werden wir eigentlich noch satt? Und ich rede jetzt nicht vom Buffet, sondern manchmal in materiellen Dingen. Lernen wir da noch mal zu sagen, ich brauche nicht mehr, ich habe alles? Ist es so, dass wir sagen, mein Herr, mein Gott ist genug, Jesus ist genug? Das klingt ja an mit El Shaddai im Hebräischen. Der Herr ist genug, der Herr ist alles, der Herr der Hügel. Und dann zu sagen, Herr, Jesus ist mir genug. Ich werde nicht alles erreichen in diesem Leben. Ich wollte mal Geschichte studieren. Jetzt bin ich Pastor, auch nicht schlecht. Aber dieser Punkt, ne, was man alles so erreichen wollte und machen wollte. Und dann zu sagen, Jesus ist mir genug, weil ich ihn gefunden habe, ist er mein ganzes Glück, ist er mein Fels im Leben, in guten wie in schlechten Zeiten. Er lagert mich und führt mich zu stillem Wasser, zu guten Quellen. Das ist immer eigentlich ganz spannend. Ich habe schon anklingen lassen, welchen Quellen setzen wir uns eigentlich aus. Wir haben eine Zeit erreicht, medial, da können wir jederzeit alle, jede Meinung hören, ob fundiert, ob es die Wahrheit ist, wer weiß das schon, dank verschiedenen Sendern, wer hat es jederzeit auf dem Handy. Und dann haben wir eine gute Quelle, die auch rein ist, und das ist die Bibel, Gottes Wort. Die uns immer wieder sagt, diese Dinge, die jetzt gerade passieren, ist überhaupt nicht überraschend, das steht da drin. Diese Dinge, dass auch Leid gibt in unserem Leben, ist auch nicht überraschend. Das ist eine Lüge, wenn dir jemand sagt, wenn du in Christus bist, wirst du nicht leiden. Das steht da nicht. Das habe ich auch an keiner Stelle gefunden. Sondern Christus ist treu. Und er gibt uns eine Lösung des Glaubens, wo er uns hinführt. Aber diese Quellen, und hast du gute Quelle, hast du diese eine gute Quelle? Weil wenn Paulus schreibt, alle Schrift, und damit ist die ganze Bibel gemeint, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dann sagt er doch ganz klar, das ist nicht Menschenwort. Und sind wir ehrlich, die Bibel ist auch kein Menschenwort, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und ich lese durchaus auch Herr der Ringe und solche Sachen. Nein, die Bibel ist mehr. Da steckt mehr dahinter, als man vielleicht manchmal verstehen kann. Gute Quelle ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das, was uns oft passiert, ist, dass wir dieses Wort der Wahrheit aus dem Blick verlieren. Wir schauen Medien, können wir ruhig Fernsehen, ich gucke für mein Leben gern Fernsehen, aber vielleicht mal ein bisschen selektierter, was man guckt. Aber wir gucken Nachrichten, verzweifeln, wir sehen Prognosen, wir sehen Statistiken. Und jetzt kommt diese gute Quelle, die man sagt, kann alles sein, dass es gerade so in der Welt läuft. Aber du weißt, es gibt einen, der hat das letzte Wort. Und das ist Jesus Christus. Es gibt einen, der hat das alles in der Hand. Und das ist Jesus Christus. Die Frage an uns ist, ob wir dieser guten Quelle glauben, uns da erfrischen, uns da zurüsten lassen. Es macht übrigens, je mehr Jesus in unserem Leben ist, es macht total fröhlich und freudig. Egal, was da draußen passiert, du hast eine Freude, die dir keiner nehmen kann, weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe ein Happy End im ewigen Leben. Es geht ja gut aus, ne? Egal, was hier noch passiert. Und es kann furchtbar sein, also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich weiß, es geht gut aus. Was will man denn mehr? Und das ist das Wort Gottes, die gute Quelle. Er erfrischt, er erquickt meine Seele. Wenn Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist der gute Hirte und er trägt. Er hat die Sünden für mich getragen. Er hat mir den Weg bereitet in die Ewigkeit. Und jetzt kommt das ganz Faszinierende an Jesus, das ist nicht eine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern hier und jetzt schon ein völlig neues Leben. Mit allen Bandagen, die wir tragen, du hast eine gebrochene Biografie, furchtbare Eltern gehabt. Für Jesus kein Problem, er kann das nutzen. Es kann sein, dass du das nie vergisst, steht auch nicht in der Bibel, dass man alles vergisst, aber es kann sein, dass du mit Jesus einen Neubeginn hast und dass diese Vergangenheit, manchmal auch diese Verletzungen, die wir tragen, keine Macht mehr über dich hat, dass du frei bist, Menschen zu begegnen und frei bist, zu leben. Und das ist das, wo wir erfrischt werden, wo Jesus sagt, ich weiß, wer du bist und ich liebe dich. Ich weiß, was du getan hast und was du gerade tust und ich liebe dich. Das ist dieses Erfrischen im Evangelium. Das ist übrigens auch so ein Kern. Also ich hoffe, dass wir als Gemeinde auch so eine Quelle der Freude und der Erfrischung werden, dass wenn man sonntags hierher kommt und sagt, ach, das ist erfrischend bei euch, ihr seid ja echt wie eine kalte Dusche bei heißem Wetter, gell? Aber das ist gut und erfrischend. Und so muss es doch sein, weil wir diese Quelle haben mit Jesus, diese Quelle der Liebe, der Barmherzigkeit, des Mitleides. Ja, und Gemeinde ist Trost, Trost und Ermahnung, das ist die Gemeinde. Und da gehört der Trost dazu, der Trost über all die Dinge, die furchtbar sind in dieser Welt und da brauchen wir Trost, aber wir haben das ewige Wort und es erfrischt uns. Und dann ne, dieses, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um meines Namens willen. Jetzt kommt ein schöner praktischer Teil, diese Pfade der Gerechtigkeit, er führt und leitet mich. Wie macht das Jesus? Durch sein Wort. Der sagt mir, was gut ist. Der sagt mir, wie ich mit manchen Situationen umgehen darf, wie ich meine Geschwister in der Gemeinde lieben darf, wie ich meinen Nachbarn lieben darf, der total lieblos ist und immer meine Mülltonnen verstellt, wenn er kann, wenn er meint, ich gucke nicht hin. Oder sie versteckt, noch viel besser. Das ist immer auch mal witzig. Aber der Punkt ist, das ist das, was Jesus mir sagt. Und jetzt finde ich es so spannend, Führung und Leitung auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich finde es immer so schön, ich nehme das auch gerne in Anspruch, dass Jesus mich liebt, dass Jesus für mich da ist. Und plötzlich kommt das Bild, es geht ja um ihn. Ja, Jesus hat uns herausgerufen, das ist das Wort für Kirche, Ekklesia, wir sind die Herausgerufenen aus einer Welt. Und er hat uns eingesetzt als Salz und Licht, als Botschafter. Ja, und wenn wir ihm folgen, folgen wir nicht nur, weil wir wissen, seine Gebote sind gut, weil er uns unendlich liebt und alle Gebote verstehe ich nicht, aber meine Kinder haben auch nicht alle Gebote verstanden, aber trotzdem mir vertrauen müssen, sondern ich folge Jesus auch um seines Namens willen, weil ich ein Kind sein will, worüber sich der Vater freut. Und nicht, weil ich es muss, Jesus liebt mich schon vorher, sondern weil es die logische Konsequenz, dass ich zum Täter des Wortes werde, wie es Jakobus schreibt. Es geht um seine Gerechtigkeit und darum will ich ihm folgen. Und du kannst einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Letztens stand ich beim Aldi an der Schlange, da waren 10 Schlangen. Ich stand da an einer, waren nur 2, gefühlt waren es 10. Und da lief immer einer vorbei und der hat alle gegrüßt. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Dann lief er an mir vorbei und ich hatte eigentlich einen schlechten Tag, aber ich habe gesagt, komm, grinse ihn trotzdem an. Und dann habe ich gesagt, oh, guten Morgen, dann grinse ich ihn, sagen guten Morgen. Ja, wenigstens einer, der lächelt. Ging er dann weiter. Draußen scheint Sonne, ich weiß nicht, was die Leute alles haben hier. Also wirklich furchtbar. Wenigstens einer, der lacht. Und ich so, leider war er schon vorbei und habe gesagt, Jesus! Aber da war ich zu spät, da habe ich auch zu spät geschaltet. Aber ich habe gelächelt. Top. Also es kann nur Jesus in dem Moment, ne? Mit den Sonderangeboten in der Rush Hour. Aber es ist seine Gerechtigkeit. Folgen wir ihm nach, um ihm Ehre zu machen. Oder ihm Ehre zu machen, bringen wir es runter, um ihm Freude zu machen. Ich finde es so schön, was Kinder für eine Freude haben, ihren Eltern was zu malen, zu zeichnen. Und da geht es ja nie um Perfektionismus, ne? Also es ist ja nie ein Picasso oder was ich sage, ich würde daraus eine Galerie machen. Natürlich, daheim heften wir das überall, haben wir das überall hingeheftet. Es hat sich jetzt, als die Teenies, ein bisschen gelegt mit dem Bildermalen. Aber das, und wenn, dann willst du die Bilder nicht sehen. Aber der Punkt ist, ne, man legt es hin und das ist ja nicht perfekt. Und es geht ja nie um Perfektionismus. Es geht doch nicht, dass Jesus von mir erwartet, du machst alles perfekt, sondern dass wir mit Freude und Hingabe etwas machen, um seines Namens willen, um ihn eine Freude zu machen, weil wir ihn lieben. Und du brauchst nicht perfekt sein. Es kann auch sein, dass es manchmal schief geht, dass daraus nicht eine Erweckung entsteht. Luther Teil 2, die Reformation, Refresh. Sondern dass einfach wir etwas getan haben, wo wir wissen, es war gut. Es war richtig, weil es im Sinne von Gott war. Um seines Namens willen. Und dann schreibt Psalm 23, da geht es ja um seines Namens willen. Und dann geht es weiter. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Hier beschreibt David schwere Gänge, schwere Wege. Und die haben wir vielleicht alle irgendwo schon mal gehabt. Notzeiten, schlimme Zeiten. Gang zum Arzt, schwieriges Gespräch mit Mitarbeitern, mit dem Chef. Diese Todesschatten ist natürlich sehr bedrohlich, aber manchmal ist man auch in der Seele bedroht. Man kann nachts nicht schlafen, man hat Angst. Und diese schweren Zeiten, die wirken sich dann aus. Traurigkeit, man kann auch ganz schnell krank werden. Ne? Seele, Körper, Geist gehört in der Bibel zusammen. Machen wir uns kein Wunder, wer seelisch leidet, der leidet oft auch körperlich. Und dann ist man betrübt. Und wisst ihr was? Die Seele ist betrübt, das kennt Jesus auch aus Matthäus 26, wo er seine Jünger auffordert, betet für mich, meine Seele ist betrübt. Das ist eine tiefe Nacht, die ihm da gefangen hält. Da ging es nicht um körperliche Schmerzen, sondern um Ängste. Da ging es um Probleme und sagt, betet für mich, meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Oder man könnte sagen, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Und dann betet er dreimal, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Aber auch dein Wille geschehe. Das ist dieses im Todesschatten manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du in einem ähnlichen Tal unterwegs und siehst gar kein Licht mehr und weißt auch gar nicht, wie das weitergehen soll. Aber da kommt eine Aussage, die mich hellhörig gemacht hat, die wir heute Morgen auch schon in der Anmoderation hatten. Fürchte ich kein Unheil. Ich fürchte mich nicht. Warum? Weil Gott da ist. Du bist da. Er ist da, weil er es versprochen hat. Er ist da, weil er sagt, ich lasse dich nie mehr allein. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, wie es Jesus ja auch gesagt hat, wie ich es vorher vorgelesen habe. Ich bin da, ich gehe mit dir da rein. Ich war schon immer da. Ich habe das alles in der Hand. Ich habe diese Krankheit in der Hand. Ich habe diese Angst in der Hand. Ich habe die Not in der Hand. Ich habe dich in der Hand. Ich bin der Herr und Gott. Und wie Thomas das sagt im größten Zweifel, mein Herr und mein Gott, ist das unser Bekenntnis in diesem Tal des Schattens. Und dann lass dich ermutigen, genau das zu bekennen. Weil wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, sagt er auch, ich bin da. Und sind wir ehrlich, das ist das, was wir unseren Kindern gesagt haben, wenn sie Ängste in der Nacht haben. Ich bin da. Nicht, dass ich alles lösen kann oder alle Monster unter dem Bett wegsaugen kann. Kann ich. Aber ich bin da. Und das ist das, was Gott uns immer fest zusagt. Ich bin da. Ich gehe auch nicht. Kann sein, dass du ganz trotzig bist und weg willst von mir und wegrennst. Ich bin schon dort, wo du hinrennst. Weil Gott ist treu. Und dann dieser Stecken und Stab trösten mich. Stecken und Stab sind auch Bilder des Hirten. Wir haben einmal diesen Stab, der war für die Schafe zum Lenken und Leiten. Der hatte vorne so einen kleinen Stachel. Und wenn die Schafe nicht lieb waren, dann gab es so einen kleinen Piekser, ne, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Manchmal brauchen wir auch so einen kleinen Piekser. Ne, manchmal so, du, ne? Wie läuft's? Wie sieht es aus mit Jesus? Das ist übrigens, von dem Stachel spricht dann Paulus im Korintherbrief, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wo er sagt, der Tod kann dich nicht mal mehr auf die Strecke bringen. Der Stachel ist stumpf geworden. Das ist der Stachel vom Hirten, wovon, also nicht von der Biene Maja, sondern vom Hirten spricht er da, von diesem Stachel. Und das ist dieses Bild, nicht mal mehr der Tod kann dich halten. Wir werden hier sterben, den ersten Tod, aber diesen zweiten, ewigen Tod gibt es nicht bei Jesus. Und das ist dieser Stab, der uns Trost gibt. Dieser Hirtenstab, das, für was Gott steht. Und darum ist es so wichtig, ihn zu kennen. Und dann natürlich das andere, der Stab, also der Stecken und der Stab. Und das andere, das war eine Waffe, eine Keule. Die war eisenbeschlagen, hatte manchmal Nägel drin. Die konnte man auch hübsch werfen nach Wölfen, Bären oder irgendwie frechen Leuten. Und dann hatte man da auch eine Verteidigung. Und dann finde ich das so schön, dieses Bild, Gott kämpft für uns. Ja, das ist auch in 2. Mose 14,14. Der Herr kämpft für euch, wartet ihr nur ruhig ab. In solchen schwierigen Kampfsituationen ist es manchmal so, dass wir gerne loslegen. Ne? Schon mal das Gespräch suchen, schon mal vorab unser Pulver verschießen, schon mal Rat suchen. Also schon mal ganz aktiv werden. Und da geht es ja um das Rote Meer, ne, wo das ägyptische Armee ranzieht. Das war damals die beste Armee der Welt mit Streitwegen. Es war so eine Art Panzer mit Pferd damals. Ne? Man kam an und das Volk geriet in Panik. Ach, so schlecht war es gar nicht in Ägypten. Wir würden gern wieder zurück, bevor wir alle sterben. Und dann sagt Mose, durch Gott, der Herr kämpft für euch, wartet einfach ab. Gott kämpft für uns. Gott ist der, der sich für dich einsetzt und er hat es schon getan am Kreuz von Golgatha. Er hat gesagt, weder die Sünde, noch der Tod, noch der Teufel haben Anspruch auf dich, ich errette dich. Und wenn du das glaubst, bist du sein Kind. Und das ist unser Trost, Gottes Wort, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Treue und vor allem Gottes Beständigkeit. Ich habe denken müssen, was sich seit meiner Zeit so alles verändert hat. Das ist ja, ist ja nicht so lange her, 10 Jahre war meine Jugend oder so plus minus. Ja, das waren die 90er. Mittlerweile merkst du, dass du alt bist, wenn so Klassik-Songs kommen und das sind alle aus den 90er. Das kenne ich, das habe ich damals gehört, so Klassiker. Und dann kommt es ja immer mehr auf und dann, wie sich das alles verändert hat. Wir waren damals zur Zeit des Optimismus, ne? Mauerfall, die Sowjetunion fiel auseinander und so weiter. Alle Menschen werden Brüder, Globalisierung, die Welt wird gut, wir liegen uns alle weinend in den Armen. Jetzt hat sich ein bisschen verändert, gell? Von wegen, weinen tun wir auch, aber nicht vor Freude. Und die Dinge ändern sich. Und dann steht da Gottes Wort. Das, was ich sage, steht. Das, was ich dir zusage, meine Verheißung, kann man dir nicht nehmen. Das ist mein Trost. Man kann dir alles nehmen. Schönheit, Intelligenz, Haare, alles. Aber niemals Gottes Wort und diese Verheißung, die ich an dich habe, weil er ist treu. Und dann geht es auch weiter. Du bereitest für mich einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und dann haben wir diese Wertschätzung und die tiefe Liebe und dieses am Tisch sitzen mit meinen Feinden. Das ist eigentlich ganz interessant. In Gottes Gegenwart ist niemand etwas großartig. Und selbst meine Feinde werden ganz klein. Abschalom, Saul, die Philister mit allem, was sich David rumgeschlagen hat, sind klein in der Gegenwart Gottes. Darum kann man da auch sitzen, weil alle in der Hand Gottes sind. Und dann, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das mit Ölsalben ist eine Ehrerbietung gegenüber einem Gast. Da sieht man diese tiefe Wertschätzung und Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt. Täglich. Wenn du aufstehst und ganz schlechte Laune hast, denkst, ich brauche jetzt 10 Kaffee, der Koffeinhaushalt ist ganz schlecht, steht dir schon Gott freudenstrahlend gegenüber. Ich liebe dich. Und sagt, ich mag mich gerade selber nicht, jetzt machen wir mal langsam. Dann sagt er, ja, aber lebt damit, mit dieser Wahrheit. Und dann, mein Becher fließt über, das ist dieser Überfluss, den Gott uns schenkt. Und ich finde es immer schön, wenn wir Gott uns anvertrauen. Und das ist für mich die große Essenz aus Johannes 6 mit der Speisung der 5000. 5 Brote, 2 Fische, werden es vor ein paar Wochen. Es war mangelhaft, das war nicht ausreichend. Ich gebe es Gott hin und er schenkt eine Fülle. Und all das, was mangelhaft ist, alles, was unzulänglich ist, all das, was ich nicht habe, was ich nicht kann, zu Gott zu bringen, ihm zu ehren, sagen, Gott, ich habe nur das, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann sagt Gott, mache ich. Ich weiß, muss gar nicht sein, dass ich es verstehe. Die Jünger haben es sicherlich auch nicht verstanden. Aber er kann alles draus machen und einen Überfluss schenken. Zusammenkommen, auch mit den Feinden. Vielleicht auch ein schönes Bild für Gemeinde, wir können ja auch zusammenkommen und wir haben nämlich immer einen Grund, uns zu lieben, zu versöhnen und zu vergeben und das ist Jesus Christus. Es wäre gelogen, wenn es hier keine Reibereien oder Kabbeleien gibt. Das stimmt nicht. Die Frage ist nicht, ob es das gibt oder nicht, die Frage ist, wie gehen wir damit als Gemeinde um? Wie lieben wir unseren Herrn und schauen wir auf ihn? Und sind wir bereit zur Vergebung und auch zur Versöhnung? Versöhnung ist ein Schritt weiter. Vergeben muss ich. An der Versöhnung, das liegt immer an beiden. Aber dieser Punkt zu sagen, ich will hier auch Versöhnung, ich strebe nicht nur Vergebung und Toleranz an, weil Gott mir das sagt, sondern ich will mich versöhnen, weil wir uns lieben. Das ist der Punkt, was Gott schenken kann, wo man auch in der Gemeinschaft sein kann. Und das ist auch der Mittelpunkt. Und dann zum Schluss, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Was folgen mir? Güte und Gnade. Nicht die Probleme, nicht die Sorgen, nicht Abschalom, nicht Saul, nicht all die Menschen, die vielleicht mit dir ein Problem haben, nicht all deine Sorgen, sondern Güte und Gnade folgen mir. Und Gnade ist ein Geschenk. Da ist dir jemand wohlgesonnen. Frage ist immer, wie stehen wir zu Gott? Und die werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Jeden Tag folgt mir das. Das ist das, was ich gemeint habe, was Gott mir jeden Tag entgegenbringt. Und dann, ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Das meint eigentlich vom Wort her ewig. Ja, ich weiß, wo ich hingehe. Das ist ja das Spannende, dass wir mit Gott wissen, woher wir kommen. Du bist ein genialer Gedanke Gottes. Bevor überhaupt irgendjemand was Ja oder Nein sagen konnte, hatte Gott ein Ja. Und dann gibt es dieses, ich weiß, wo ich hingehe. Und jetzt die Frage, wie füllen wir die Zeit eigentlich dazwischen? Was machen wir mit der Zeit, die uns Gott hier anvertraut hat? Wenn Gott dich nicht mehr braucht, ruft er dich zurück. Das ist traurig, das ist erstmal schlimm für die, die zurückbleiben, aber gut für den, der geht, weil er ist bei Jesus. Aber wie füllen wir diese Zeit dazwischen? Und das ist es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ist ja nicht nur ein Lied, sondern ein Bekenntnis, wo ich hingehöre, wo ich hingehe. Und dann möchte ich noch die Frage stellen, David sagt in dieser Not, der Herr ist mein Hirte, auf den ich setze, auf den ich baue, auf den ich schaue. Und jetzt die Frage an dich, auf was schaust du eigentlich gerade und wer ist denn dein Hirte, dein guter Hirte? Wer ist denn dein Gott, deine Probleme? Und ich meine damit, dass diese Dinge, die uns die ganze Zeit rauben, die unser ganzes Denken bewegen, das ist ein Gott. Wenn ich ständig an Probleme denke, betest du die Probleme an, weil sie nehmen die ganze Zeit aus. Oder ist es Jesus Christus, der Herr, der alles in der Hand hält? Das heißt nicht, dass ich keine Probleme habe und nicht dran denken darf, aber wem gebührt die Ehre und wer darf die Zeit in meinem Leben eigentlich einnehmen in seiner Liebe? Das Bild für Gemeinde, der gute Hirte, den wir haben, und das Bild von den Schafen. Ich habe mich beim Schaf öfters wiedergefunden und nicht nur mit dem Rücken liegen und nicht wieder hochkommen, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Und ich bin dankbar, dass ich einen guten Hirten habe und ich hoffe, dass du diesen Hirten auch hast und als den auf den Platz stellst, wie er, wo er hingehört, nämlich auf den ersten Platz als dein Herr und dein Gott. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein guter, gütiger Gott bist, dass du der gute Hirte bist, dass du der bist, der uns liebt, der uns herausgerufen hast, der auf uns aufpasst, der überall dabei ist. Du bist da, Herr, weil du es versprochen hast und du schützt uns. Und so danke ich dir für deine Liebe und Treue und ich bete einfach, Herr, dass wir uns das täglich bewusst machen als deine Kinder, wer unser Herr und Gott ist, wer unser guter Hirte ist. Amen.